Bei mir im BSN-Podcast begrüße ich recht herzlich Daniel Anastasowski, Oberbauleiter, Leiter Construction Management. Herzlich willkommen, Daniel.
Hallo, danke.
Nachdem du schon im Bau-10-Projekt, ein super Fast-Track-Projekt, bei mir im Team gewesen bist, bist du jetzt als Oberbauleiter im Bau-8-11-Projekt gewesen. Was ist deine Aufgabe ganz genau gewesen dort?
Ja, im Bau-8-11, wie du sagst, war ich Oberbauleiter, war verantwortlich für unser ganzes Bauleitungsteam, habe es geführt, koordiniert, geleitet und war natürlich verantwortlich und bin es noch für Termin-Controlling, Kostenkontrolle und natürlich auch für die Qualität auf der Baustelle.
Wie hat die Tag so im Allgemeinen ausgesehen? Bist du immer am Schreibtisch gesessen?
Oder? Leider nicht. Mein Tag sah eigentlich am Anfang überwiegend so aus, dass wir wirklich die Baustelle aufgegleist haben, sehr viele Koordinationssitzungen hatten mit dem Generalplaner, mit Fachbauleiter, mit Fachplanern, mit den Unternehmern natürlich. Und auch im Laufe des Projektes sehr viele Sitzungen hatten mit den Unternehmern und natürlich auch mit euch, mit der Roche, um dort die Themen auch abzustimmen beziehungsweise auch Entscheidungen abzuholen. Also mein Tag lief eigentlich so ab, dass ich, sag mal, zu 30-40% auf der Baustelle war, zu 30-40% in Sitzungen und eigentlich eher 10-20% im Büro.
Bist du, wenn du sagst, Abstimmungen mit Planer, bist du erst mit dem Baustart zum Projekt 8.11 gekommen oder hast du schon früher noch einsteigen können?
Schon früher. Also eigentlich parallel mit Abschluss vom Bau 10 bin ich in Bau 8.11 mit eingestiegen und habe dort die Baustelle aufgegleist mit den Fachplanern. Wir haben ja Grundlagen ermittelt für uns, damit wir auch wirklich einen sauberen Baustart mit den Unternehmern auch erzielen konnten.
Und hast du das allein gemacht oder hast du noch Helfer gemacht?
Naja, ich hatte viele Helfer. Nicht nur einen, sondern wirklich viele. Also unsere Fachbauleiter seitens Baulogistik, der Fabian Böhmer war zum Beispiel von Anfang an dabei, wie auch der Herrn Taskin oder auch von der Roche hatten wir zwei CMs, den Joe Gabelmann und auch den Markus Geng, die mich da tatkräftig unterstützt haben, so wie auch unser Elektrofachbauleiter Elektro. So haben wir dann auch den Abbruch und die Baugrube erstmal aufgegleist.
Und so zwischendrin, wie viele Bauleiter sind da denn gewesen? 5, 6? Nein, oder wie muss ich mir das vorstellen?
Es waren insgesamt etwa 20 bis 25 Fachbauleiter tätig.
Und Handwerker?
Ja. Handwerker waren in der Spitze knapp über 300.
Okay. Ja. Und hätten jeden Tag etwa gleich angefangen oder wann hast du überhaupt angefangen am Morgen?
Nein, also der Tag für uns als Bauleiter, der beginnt wirklich früh, also für mich immer um 6 Uhr morgens. Ich muss auch sagen, ich fahre ja auch immer von Zürich nach Basel, sitze eigentlich um 10 vor 6 im Zug. Da hat auch mein Tag angefangen, da habe ich meinen Tag strukturiert, auch angeschaut, was habe ich denn heute für Sitzungen, was muss heute alles erledigt werden. Und die Tage waren auch nicht immer gleich. Die Sitzungen und das Baugeschehen auch vor Ort, also wie unvorhergesehene Sachen, die strukturieren eigentlich den Tag. Mhm.
Also es ist nicht jeden Tag gleich wie der andere, sondern immer wieder etwas Neues.
Genau, also es ist nicht so wirklich nach Schema F jeder Tag das Gleiche machen, sondern wirklich verschiedene Sitzungen, verschiedene Koordinationen, verschiedene Unternehmer, Gewerke und so gestaltet sich dann auch wirklich jeder Tag.
Und zur Baustelle selber, ist das ein Projekt auf der grünen Wiese gewesen oder hat man etwas zuerst rückbauen müssen? Was hast du da vorgefunden?
Ja, es war natürlich ein Bestandsgebäude, der alte Bau 49. Es waren zum Teil eben Werkstattgebäude, zum Teil Büro, so wie der Bau 8 auch jetzt. Es war auch keine grüne Wiese. Wir haben ja im innerstädtischen Bereich gearbeitet oder gebaut, beziehungsweise auch abgebrochen. Sprich viel Lärm, vor allem eben für die Nachbarschaft, für die umliegende Nachbarschaft, wo wir natürlich auch tagtäglich Rücksicht nehmen mussten.
Mhm. Und viel Lärm und Staub, habt ihr denn das alles auf den Lastwagen beigelegt nachher? Oder hätte man auch etwas können anders abtransportieren über das Schiff zum Beispiel? Wie ist das gewesen?
Das war ursprünglich angedacht, tatsächlich, das Material dann über den Rhein auf Schiffe zu transportieren. Hat sich aber dann nicht als wirklich wirtschaftlich angesehen. Und daher haben wir dann das Material zwischengelagert auf der Baustelle, sofern es ging. Und dann natürlich mit LKWs abtransportiert, aber das meiste wurde eigentlich gleich. Also Abbruchmaterial gleich auf LKWs geladen und dann abtransportiert, weil wir enge Platzverhältnisse hatten.
Also Sprengen ist kein Thema gewesen? Nein. Also das wäre das Schnellste, oder?
Das wäre so, ja, leider nicht für uns, wäre auch sehr interessant, aber nein, in dem innerstädtischen Bereich nicht möglich.
Und dann das Baufeld, also die Häuser sind abgeräumt worden in dem Fall. Wie ist denn weitergegangen?
Dann haben wir natürlich für uns die Baugrube abgesteckt und haben dann angefangen auch mit unserer Rühlwand, die zu bohren.
Was ist eine Rühlwand?
Das kann man sich so vorstellen, man bohrt etwa, also man bohrt Pfähle in dem Boden etwa 30 Meter tief und dann... Das macht man etwa im Abstand von etwa 3 bis 4 Metern. Und dort werden dann, wenn man mit der Baugrube immer tiefer geht, also tiefer gräbt oder das Loch tiefer ausgräbt, werden dort Holzauspachungen immer reingesteckt und runtergestoßen. Sodass eigentlich der Baugrund dahinter auch verhebt und nicht die Baugrube wieder zuschüttet. Und die werden auch...
Das war kein Böschung in dem Fall, sondern eine gerade Wand, die er wie anbetrieben hat.
Genau, richtig.
Ja. Und wie habt ihr den Dreck denn da zu dem Loch rausgenommen?
Ja, mit ziemlich vielen Baggern. Also es waren zur Spitzenzeit etwa 5, 6 Bagger auf der Baustelle, die nur den Aushub getätigt haben. Wir haben uns auch eine künstliche Rampe gebaut, damit die LKW so tief wie möglich runterfahren können. Das geht auch bis zu einem gewissen Grad, etwa bis... mit 10 Meter geht das, je nach Größe der Baugrube. Bei uns ging das eben. Und das restliche Aushubmaterial dann von oben mit Baggern.
Das heißt, die Baugrube ist mehr als 10 Meter gewesen?
Ja, etwa 14 Meter tief. Ja.
Und Grundwasser oder Fels oder so?
Ist das Grundwasser hatten wir auch, das ist richtig. Wir haben ja dafür vorher eben auch eine komplette Grundwasserhaltung aufgebaut und haben das Wasser so weit abgepumpt, dass es uns dann eigentlich nicht mehr tangiert hat während der Bauphase. Und haben, nachdem das Gebäude dann fertiggestellt war, beziehungsweise die Untergeschosse, das Grundwasser wieder abgeschaltet. Und eigentlich kann man sich das so vorstellen, dass wir den Grund wieder geflutet haben.
Und da hat man Lift abgebaut, dass die Handwerker noch in die Baugruben arbeiten können, oder?
Nein, es war wirklich ganz normal über Treppen, beziehungsweise haben wir Fassadenleitern eben runtergebaut.
Jetzt habe ich vom Selim Ilmaz gehört, ihr habt im Laufe der Zeit über 5'000 Handwerker geschult gehabt. Haben denn die auch immer das gemacht, was ihr auf der Baustelle euch so vorgestellt habt?
Leider nicht. Sie waren größtenteils, muss man wirklich sagen, sehr diszipliniert. Aber es gibt immer Handwerker, die machen eben nicht das, was wir vorgeben. Dann wird eben immer nachgeschult, beziehungsweise deswegen sind wir auch da und haben auch so ein großes Fachbauleiterteam, dass dort die Kontrolle auch immer da ist.
Was ist, wenn einer unbelehrbar ist?
Dann wird er ermahnt, ein erstes Mal. Beim zweiten Mal wird er auch mal von der Baustelle verwiesen. Also wenn es wirklich, wenn er Sicherheitsvorschriften missachtet, gab es auch schon mal. Und wenn er dann wirklich nicht belehrbar ist, wird er auch komplett von der Baustelle verwiesen. Weil Sicherheit bei uns immer an erster Stelle steht.
Jetzt das geht einfach.
Das gab es.
Ja. Mehrfach, oder?
Ich meinte 2 oder 3 Mal, ja.
Und die sich an die Regeln halten, wie werden die irgendwie auch noch belohnt oder kriegen die mal einen Jockey-Regel? Oder?
Das gab es, ja. Ja, das gab es. Wir haben eine Aktion gestartet, relativ am Anfang, um da auch die Disziplin wirklich reinzukriegen. Haben dann mit der Roche zusammen das so vereinbart, dass man Preise ausstellt. Da gab es eben so wie so Goodie-Bags für diejenigen, die jetzt sich besonders gut angestellt haben auf der Baustelle. Und das hat dann der Selim beurteilt. Da gab es einen ersten, zweiten, dritten Platz. so wie, sagen wir mal, Mitarbeiter des Monats und die wurden dann auch belohnt.
Jetzt hast du ja vorher gesagt, du bist relativ früh im Zug. Ich habe das Gefühl, du bist auch relativ lang noch im Büro am Tag. Du hast einen langen Tag. Ist das ein 24-7-Stunden-Job?
Ja, fast. irgendwann muss ich auch schlafen. Ich muss mich auch ausruhen. Essen muss ich auch. Und ich habe auch gerne Freizeit, muss ich sagen, auch wenn ich meinen Job sehr mag und den auch gerne ausübe. Ich sage es so, es ist kein von 9 bis 5 Job, sagen wir es mal so. Und man muss ja doch auch erreichbar sein, vor allem ich in meiner Position, auch wenn seitens Roche dann mal jemand durchklingelt zu gewissen Unzeiten, nenne ich es jetzt mal, ist man ja doch erreichbar. Und ja, und wenn unvorhergesehene Sachen kommen, wie jetzt auch Corona, ist ein gutes Stichwort, hat uns alle gefordert. Und da mussten wir halt auch nochmal, oder ich auch in dem Fall, nochmal zusätzlichen Effort leisten.
Was macht besonders Spaß an deinem Job? Was tust du dich motivieren?
Motivieren, also so das Ende des Projektes motiviert mich, wenn ich ehrlich bin. Wenn ich sehe, was wir dann in der letzten Zeit auch alles geleistet haben. Also ich staune jedes Mal, wenn ich durch den Bau 11 laufe, staune ich jedes Mal. Und erfreue mich auch, was auch wir komplett mit dem gesamten Team, auch mit euch, da wirklich auf die Beine gestellt haben und dann auch letzten Endes gebaut haben, ist, erfüllt mich auch persönlich mit Stolz, muss ich sagen. Und was mir auch Spaß macht an dem Job, ist die Vielfältigkeit. Es ist, dass nicht jeder Tag gleich ist.
Wenn du jetzt sagst, es erfüllt dich mit Stolz, hast du dir am Anfang vorstellen können, was da überhaupt entsteht?
Ich habe es immer versucht. Auch die ganzen Materialien, also wir haben ja schon einen großen Mix an Materialien, vor allem im Bau 11, aber natürlich auch im Bau 8. Ich habe es mir immer versucht, das mir richtig vorzustellen, konnte es aber nicht. Ich habe auch die Renderings von HDM gesehen, die ja schon klasse aussahen, aber wenn es dann gebaut ist, wirkt es ja doch noch ganz anders. Ich bin aber positiv überrascht, dass es wirklich besser geworden ist, als ich es mir hätte vorstellen können.
Jetzt hast du vorher das Stichwort Covid-19 in den Mund genommen. Da habe ich ein Zitat gelesen, das gerade passend ist. Und zwar hast du geschrieben, von heute auf morgen hatten wir noch rund 50% der Belegschaft vor Ort. Dies wirkte sich auch auf die Arbeitsauslastung des Teams aus. Wie ist das zu verstehen?
Ja, wir mussten auf einmal mehr koordinieren. Also wenn wirklich von heute auf morgen anstatt 250 oder 300 Handwerker nur noch 125 oder 150 Handwerker da sind, dann funktioniert unsere Taktung auf der Baustelle schon nicht mehr. Auch die Arbeiten, die wir vielleicht vorher die letzten 4 Wochen davor eben aufgegleist haben, verheben nicht, weil gewisse Abhängigkeiten oder Vorleistungen eben nicht zeitnah erbracht werden können. Also man musste wirklich, man konnte nicht mehr planen. Wir konnten keine 2-3 Wochen Planung machen, sondern mussten dann wirklich tagesgenaue Planungen machen und hoffen, dass nicht noch mehr Leute ausfallen. Das hat es schwierig gemacht und war für uns dann wirklich ein erheblicher Mehraufwand.
Und ist die Covid-Phase, sie haltet ja noch an, aber hat sich das dann irgendwann eingespielt, normalisiert oder ist das dann immer relativ schwierig weitergegangen?
Ja, die ersten 2-3 Monate, solange der erste Lockdown angedauert hat, war es schwierig, weil, wie ich es gerade eben erwähnt habe, wir wussten nicht, wie viele Leute fallen aus, wie viele Leute kommen eben. Nachdem verkündet worden ist, dass die Grenzen auch wieder öffnen, also zu Deutschland und zu Frankreich vor allem, aber auch nach Italien, weil ja auch sehr viele Handwerker von dort kommen, war es für uns dann schon ein bisschen überschaulicher und wir konnten dann anfangen, in die nächste Woche auch reinzuplanen oder auch dann in die nächsten 2 Wochen. So ab dem Sommer, ich glaube ab Juni, Juli letzten Jahres, war es dann ein bisschen einfacher zu planen.
Als Oberbauleiter mit dieser Verantwortung, dort muss man auch einen gewissen Erfahrungsrucksack mitbringen. Was bringst denn du für einen Erfahrungsrucksack da mit?
Zunächst einmal denke ich sicher auch mein Studium. Ich habe Projektmanagement mit Schwerpunkt Bauingenieurwesen studiert in Deutschland und habe dann auch direkt oder bin direkt dann in die Bauleitung auch eingestiegen bei uns bei Jauslin Stäbler. habe vorher auch schon am Anfang 2, 3 Kleinprojekte gemacht, weil ich das auch so wollte als Einstieg und bin dann als Teilprojektleiter CM in den Bau 10, also ins BSM-Projekt auch mit eingestiegen. Und ich denke, dass ich auch wirklich da gute Arbeit geleistet habe und auch dadurch die Roche dann aufmerksam geworden ist und mein Chef, also der Ralf Amann, auch sicher das Vertrauen in mich gesetzt hat und mir diese Rolle und Position auch zugetraut hat.
Ja, das ist auf jeden Fall so. Allein die Laufzeit, wie lange du schon dabei bist, spricht ja für sich.
Ja, 7 Jahre mittlerweile.
Das ist eine lange Zusammenarbeit, das ist so. Warum bist du nicht Arzt oder Jurist geworden? Warum Baumanagement?
Es hat mich schon immer fasziniert. Das Bauen, auch damals als Kind, wahrscheinlich wie viele Kinder sicher, mit Lego angefangen, irgendwelche Häuser immer gebaut und zwar ohne irgendwie Pläne. Es gab ja immer diese Baukästen, nenne ich es jetzt mal, wo man ja nach Plan, wie so ein IKEA-Baukasten, alles nach Plan bauen konnte, habe ich nie gemacht, sondern eigentlich immer wie nach Lust und Laune alles gebaut. Und das, ich denke, dass mich das geprägt hat, weil nachdem ich mein Abi gemacht habe, habe ich mir auch die Frage gestellt, was will ich machen? Und weil ich auch immer gut in den technischen Fächern war, aber auch in den betriebswirtschaftlichen, und da hat sich der Studiengang wirklich sehr gut angeboten.
Muss man speziell irgendwelche speziellen Eigenschaften mitbringen oder das Flair für die Aufgabe?
Ja, also ich sage jetzt, in meiner Position muss man auf jeden Fall sehr gut koordinieren können. Man muss auch gut mit Menschen umgehen können, weil man doch mit sehr vielen unterschiedlichen Schichten zu tun hat. Ich sage jetzt mal mit Handwerkern, mit von Unternehmern, mit deren Vorgesetzten, dann natürlich auch mit Auftraggebern. Aber man muss auch wirklich, finde ich, die Schnittstellenkoordination sehr gut beherrschen.
Was wirst du, also wir haben ja jetzt das Projektende geschafft, sprich Handover haben wir geschafft, Bau 8 und 11 sind übergeben, jetzt sind so die Restarbeiten am Laufen. Was wirst du vermissen?
Vermissen, wenn ich ehrlich bin, die Party, die Abschlussparty. Nein, Spaß beiseite. Ich werde sicher auf jeden Fall das Team vermissen, weil ich denke, wir haben auch, nicht nur wir auf unserer Seite, CM-Team, sondern auch, wir haben ja auch unsere Hybrid-Organisation, Roche CM. Wir haben alle gemeinsam wirklich gut agiert, auch gut zusammengearbeitet, meiner Meinung nach. Und das findet man nicht bei jedem Projekt, dass man wirklich auch so gut über den langen Zeitraum auch zusammenarbeitet.
Und was nimmst du mit aus Erfahrung oder
Spezielles? Ich nehme mit, dass man auf jeden Fall das ganze BIM war auch für mich am Anfang Neuland, muss ich sagen, wie auch sicher für die meisten. Ich habe da wirklich sehr viel gelernt.
Was muss ich unter BIM jetzt da verstehen?
Das BIM ist ja für uns eigentlich die sogenannte 3D- bzw. auch 4D-Planung. Wir haben für uns auch ein BIM 360 Field Tool gehabt, wo wir auch unsere Pendenzen live vor Ort auf der Baustelle mit einem iPad erfasst haben und auch wirklich nur noch digital eigentlich getrackt haben. Also sprich, wir waren somit eigentlich papierlos unterwegs auf der Baustelle.
Keine Protokoll, Regiezettel, Plan?
Nein, braucht es alles nicht, weil man es eigentlich auf dem iPad alles hat und auch dort alles erfassen kann, beziehungsweise auch abrufen kann, und es ist auch aktuell. Also jeder Plan, der aktualisiert wird, ist dann eigentlich innerhalb von 24 Stunden auch auf BIM.
Daniel, ich möchte mich recht herzlich an dieser Stelle für das Gespräch und die offenen Worte bedanken und herzliches Dankeschön für die Zusammenarbeit.
Gerne, danke dir und euch.